Guten Abend, ihr Lieben. Ich hoffe, dass, wenn ich auch immer das sage, guten Abend, ihr Lieben, dass ihr trotz der Wiederholung das auch so empfindet und von mir das annimmt. Nach einer kurzen Pause, einwöchigen Pause, machen wir im zweiten Petrusbrief weiter in unserem Studium und wollen diese Bibelstunde genauso unter das Gebet stellen wie jede andere auch, im Wissen, dass der Herr uns geben wird, was von, wir von ihm erbeten. Lasst uns dazu aufstehen und gemeinsam beten. Ich lade euch herzlich dazu ein. Ich mache den Abschluss. Herr Jesus Christus, es ist für mich nicht selbstverständlich, dass Menschen nach deinem Wort hungern, dass deine Kinder die Unterweisung suchen, dass wir die Wahrheit sehen und erkennen und glauben dürfen, dass es in Anbetracht dieser Welt und das alles, was gerade so passiert, es ist für mich ein großes Wunder und eine große Gnade deinerseits, ja, dass wir glauben dürfen, dass wir eine lebendige Hoffnung haben, dass uns dein Wort und deine Wahrheit nach wie vor kostbar ist, unter Maßstab auch für unser Leben. Und wir glauben, was darin steht. Und es ist dein Wort an uns und es ist heilig und wir nehmen es an als dein Wort. Jesus, es ist nicht selbstverständlich. Wir wollen es verstehen. Deinen Willen besser kennenlernen und wollen, indem wir nach deinem Willen leben, dich mehr und mehr verherrlichen. Möge diese Bibelstunde dazu beitragen, uns festigen in dieser Weise, dass wir in unserem Glauben klar stehen und nicht so schnell und nicht so leicht von jedem Winterlehrer hin und her getrieben werden, sondern dass wir feststehen und diesen kostbaren Glauben bewahren in unseren Herzen. Möge diese Bibelstunde dazu beitragen, Jesus. In deiner Gnade rede du durch deinen Geist, rede zu unseren Herzen, erleuchte unseren Verstand und da schließe ich mich an. Nimm das, was stört, weg, was einfach das Wort erstickt, was es vielleicht dazu beiträgt, dass es überhaupt keine Frucht bringen kann. Nimm das alles weg, sodass wir offen sind für dein Reden. Ich danke dir, dass ich das von dir bitten darf. Für uns heute, für uns heute hier vor Ort und für all die, die zu Hause dein Wort hören. Jesus, segne uns reichlich. Amen. Meine Lieben, schlag mit mir den zweiten Petrusbrief auf. Wir haben in der vorletzten Bibelstunde, wie gesagt, letzte Woche eine Woche Pause gehabt, in der vorletzten Bibelstunde uns dem zweiten Teil vom Petrusbrief zugewandt. Wir haben einen großen Abschnitt, den ersten Teil des Petrusbriefs, abgeschlossen. Den Petrusbrief, den zweiten Petrusbrief, kann man ja in zwei große Teile teilen. Zumindest so mache ich das, so versuche ich das für mich aufzuteilen. Der erste große Teil besteht aus dem ersten Kapitel und da geht es um die Erinnerung. Die Erinnerung an den kostbaren Glauben und somit die Sicherheit und die Heilsgewissheit, die wir durch diese Erinnerung haben. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist nicht mehr eine Erinnerung, das ist eine Warnung. Und das sind Kapitel 2 und 3, da geht es um die Warnung. Und zwar die Warnung von dem falschen Glauben. Der Glaube, der eben keine Heilssicherheit, keine Heilsgewissheit bringt, sondern im Gegenteil, letztendlich, da wartet nur das Gericht und nicht das ewige Leben und nicht das Reich unseres Herrn Jesus Christus. So, in diesen zwei Teilen kann man den zweiten Petrusbrief aufteilen. Der erste Teil Erinnerung, was der kostbare Glaube ist. Der zweite Teil Warnung, was vom falschen Glauben. Und wir haben uns jetzt in diesem zweiten Teil zugewandt, dem zweiten Kapitel, und beginnen jetzt mit dem Studium dieser Warnung, die Petrus uns hier gibt. Das zweite Kapitel habe ich versucht, in dieser Weise aufzuteilen, zu gliedern, damit das auch für mich zum Planen und auch gedanklich habe ich mir überlegt, wie kann ich das euch nahe bringen, dass wir den Inhalt heben können. Ich habe das letztes Mal schon kurz oder euch vorgestellt. Ich habe vor, so immer wieder euch das zu wiederholen. Dann denke ich, wird das nicht nur in eurem Schreibblock stehen, sondern auch auf eure Herzen geschrieben, so nach und nach, dass diese Dinge feststehen. Wir werden uns zuerst und heute wieder in den ersten drei Versen werden wir uns mit der Quelle des falschen Glaubens beschäftigen und da vor allem mit den falschen Propheten, mit den falschen Lehren. Also da geht es um die Quelle des falschen Glaubens. Danach werden wir uns die Folgen des falschen Glaubens anschauen, dann die Kennzeichen des falschen Glaubens und genauso auch der Grund für den falschen Glauben. Aber das Stück für Stück und dann werde ich auch da euch Stück für Stück hineinnehmen. So, heute sind wir bei diesem ersten Punkt. Es geht um die Quelle des falschen Glaubens, geht um die falschen Lehrer, um die falschen Propheten, die Verse 1 bis 3. Und das sind 9 Punkte. Letztes Mal wusste ich nicht, sind es 9 oder 10, gell? Ich habe zu Hause nachgezählt. Es sind wirklich 9. Ich denke, ich hätte kein Problem, daraus auch 10 zu machen. Aber ich habe gesagt, 9, dann sind es 9. Und die 9 Punkte möchte ich euch in den ersten 3 Versen zeigen, die uns eben die Quelle des falschen Glaubens vorstellen und aufzeigen und eben ein Bild, ein Porträt gewissermaßen von den falschen Propheten und falschen Lehren malen. Und alles, was später kommt, das ist nur noch präziser, klarer, noch mehr feine Striche, noch mehr Details, die wir in den weiteren Versen bekommen. In den ersten drei Versen des zweiten Kapitels bekommen wir einen ziemlich guten Eindruck von diesen falschen Propheten, von den falschen Lehren. So, ich gehe mit euch diese Punkte durch und ich werde jedes Mal kurz den Punkt ansprechen, wo wir gerade sind und mich dann mit euch da durcharbeiten. Also, ich lese mit euch die Verse 1 bis 3. Es geht um die Quelle des falschen Glaubens. Wir schauen uns diese falschen Lehrer an. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die verderbenbringende Parteiungen heimlich einführen werden, indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie ziehen sich selbst schnelles Verderben zu. Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um deretwillen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten kaufen, denen das Gericht seit langem schon nicht zögert und ihr Verderben schlummert nicht. So, das ist die Beschreibung der falschen Propheten. Dieser Abschnitt oder dieser zweite Teil ist verknüpft mit den Versen, die davor, und ich erinnere euch auch da nur ganz kurz mit dem Wörtchen aber. So, im Gegensatz zu dem, was Petrus über den kostbaren Glauben gesagt hat und woher wir diesen kostbaren Glauben, nämlich aus der Offenbarung Gottes selbst, der durch Menschen, die getrieben vom Heiligen Geist diese Wahrheit bezeugten und die Wahrheit verkündigten, die eben nicht eigene Fabeln, nicht eigene Ideen, nicht eigene Geschichten, nicht eigene Vorstellungen über Glauben und Erlösung und so weiter proklamierten, sondern vom Heiligen Geist inspiriert, das heißt von Gott geleitet, haben sie das verkündigt. Und Petrus sagt, das ist der kostbare Glaube, nicht unsere erfundene Religion, sondern etwas, was der Vater selbst bezeugt und uns gegeben hat. Und dann sagt Petrus, aber es gibt etwas anderes und das ist wichtig. Aber es gibt auch falsche Lehre und es gibt auch eine falsche Verkündigung, es gibt auch einen falschen Glauben. Und das ist jetzt, was ihm folgt und das sind ganze zwei Kapitel. Also ein Kapitel hat er sich Zeit genommen, den kostbaren Glauben uns zu zeigen. Zwei Kapitel lang wird er über den falschen Glauben reden. Und das zeigt auch vom Schwerpunkt, worauf Petrus Wert legt, um das offen zu legen. So dieses Wörtchen aber ist so ein bisschen, ja, es geht fast unter, aber es ist sehr entscheidend. Aber es ist sehr entscheidend. Obwohl ich das Wörtchen aber gar nicht so arg mag, weil die Leute kommen immer zu mir, aber, und dann weiß ich, okay, es gibt gleich Kritik. In dem Fall ist es ein gutes Aber. Das zeigt uns den Gegensatz zu dem, was vorher gesagt ist. Dass das Wort Gottes, dass Gott selbst die falschen Propheten und falschen Lehrer sehr, sehr ernst nimmt und klar darüber redet, nicht nur sie kennzeichnet, sondern auch sagt, was mit denen passiert und Folgen sind, wird in der Schrift sehr, sehr deutlich. Die Schrift ist über diese Wahrheit oder über den Irrtum der Irrlehrer und der falschen Propheten. Die schweigt nicht und ist sehr, sehr klar. Und eigentlich in jedem Brief können wir das finden. Es ist sehr, sehr viel. Also es ist jetzt nicht so, wo wir sagen, wir müssen jetzt groß suchen, wo sagt die Schrift was über falsche Propheten? Gibt es etwas, wo wir was finden könnten über falsche Lehre und ihre Lehren? So ist es nicht. Es ist sehr präsent. Es ist sehr klar. Es ist voll. Sowohl im Alten und genauso im Neuen Testament ist die Schrift sehr klar. Und Gott nimmt das, was sie tun, sehr ernst. Und er warnt und spricht wirklich Gericht aus. Es hat große Konsequenzen. Für die, die das tun und natürlich für die, die auch diesen glauben und denen auch folgen. Es hat wirklich große Konsequenzen. Ich möchte euch zwei Stellen zeigen, wie ernst die Schrift darüber redet, wie ernst diese Angelegenheit ist. Das erste ist, ich mache einmal am Anfang der Bibel und eins am Ende der Bibel, geht mir in Mose, Kapitel 5. Mose, Kapitel 13. 5. Mose, Kapitel 13. Einfach mal bewusst mal aus dem Alten Testament ziemlich am Anfang und am Ende der Bibel, um euch zu zeigen, in dieser Spannung werden wir einiges darüber finden, was die Schrift über falsche Propheten, falschen Lehrer sagt. 5. Mose, Kapitel 13, ich lese ab Vers 2. Gott lässt ausrichten durch den Mose, selbst der ein Prophet war, wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht oder einer, der Träume hat, und er gibt dir ein Zeichen oder ein Wunder. Und das Zeichen das Wunder trifft ein. So, wenn das Wunder und das Zeichen eintrifft, ein Prophet steht auf und prophezeit was und dann trifft es ein. Was macht man dann? Ich sage heutzutage und nicht nur heutzutage, sobald es eintrifft, dann muss es echt sein. Dann ist ja klar. Und ich weiß, mit wie vielen ich schon darüber gesprochen habe, und sie zu mir kommen und sagen, Wille, aber das funktioniert. Da passiert was. Ich habe schon von Dingen gehört, die Leute kamen zu mir und sagen, Wille, weißt du was, Zähne wachsen nach, Beine werden gerade, keine Ahnung, alles Mögliche. Und die sind davon beeindruckt und sagen, es funktioniert. Das, was sie prophezeien, was sie sagen, es trifft auch ein. Davon spricht Gott also, er redet jetzt nicht nur von denen, die etwas sagen, es geschieht nicht, sondern von denen, die sagen, es geschieht. Aber lest mir weiter, Vers 3. Und das Zeichen oder das Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, indem er sagte, lasst uns anderen Göttern, die du nicht gekannt hast, nachlaufen und ihnen dienen. Dann sollst du nicht auf die Worte dieses Propheten hören oder auf den, der die Träume hat. So von welchen Propheten ist hier die Rede? Die sprechen und die Dinge treffen ein, aber die bleiben nicht bei Gott. Die bringen das Volk Gottes weg von Gott. Sie bringen andere Lehren, sie führen sie zu anderen Göttern. Hier geht es darum, nicht so sehr, was sie tun. Es geht nicht um ihre Wunder und ihre Gaben, das, was sie tun, sondern es geht darum, was sie sagen. Es geht darum, was sie lehren. Und jetzt schaut noch, was Gott sagt. Vers 4 nochmal. Dann sollst du nicht auf die Worte dieses Propheten hören oder auf den, der Träume hat. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen, ob ihr den Herrn, euren Gott, mit eurem ganzen Herzen, eurer ganzen Seele liebt. So, wenn das passiert, wenn einer kommt und Wunder tut, aber nicht in der Wahrheit bleibt, sondern Lüge verbreitet, dann sagt der Herr, dann ich lasse es zu. Nur nebenbei, glaubt ihr, die Propheten machen das? Es geht hier um falsche Propheten. Können falsche Propheten Wunder und Zeichen tun? Aus welcher Macht? Gott erlaubt es. Letztendlich macht es Gott. Warum? Um sie zu prüfen. Um was geht es euch? Geht es euch, dass ihr die Zähne nachwachsen, ihr gerade werdet, gesund werdet, reich werdet? Um was geht es euch? Oder geht es um die Wahrheit? Und der Herr sagt, ich prüfe euch, ob ihr bei mir bleibt oder ob ihr diesem ganzen Spektakel nur hinterherläuft, ob ihr Erlebnistheologie sucht oder ob ihr wirklich die Wahrheit liebt und bei der Wahrheit bleibt. Vers 5. Dem Herrn, euren Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn sollt ihr fürchten, seine Gebote sollt ihr halten und seine Stimme gehorchen. Ihm sollt ihr dienen und ihm anhängen. So, darum geht's. Beim Herrn bleiben, ihm dienen, ihm nachfolgen und nicht den falschen Propheten, die Dinge tun und Dinge passieren. Und jetzt schaut mal, was die Warnung ist, Vers 6. Und jener Prophet oder der die Träume hat, soll getötet werden, denn er hat Abfall vom Herrn, eurem Gott, gepredigt, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt und dich erlöst hat aus dem Sklavenhaus, um dich abzubringen von dem Weg, auf dem zu gehen, der Herr, dein Gott, dir geboten hat. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Das ist, was Gott über falsche Propheten ziemlich am Anfang der Schrift sagt. Er sagt, wenn sie euch wegbringen und nicht auf dem Weg, wie der Herr euch führt. In dem Fall geht es darum, um das erste große Eingreifen Gottes, um die erste Rettungstat Gottes, des Volkes Israels. Er hat gerettet, er hat sich offenbart. Und wenn jemand kommt und einen anderen Gott lehrt und auf einen anderen Weg schickt, dann sagt Gott, das Urteil ist sehr hart, er sollte ihn töten. Nach dem Alten Testament muss er getötet werden, aus der Mitte ausgerottet werden, weil er Abfall von dem Herrn, euren Gott, gepredigt hat. Ich lese euch das vor, um euch einfach zu zeigen, wie ernst Gott darüber spricht, über die falschen Lehre, falsche Propheten. Ich habe ja euch gerade gelesen, Petrus sagt, es waren auch falsche Propheten unter dem Volk. Unter welchem Volk? Das ist das, unter dem Volk Israel. Geht mit mir in die Offenbarung. Das wird ziemlich einfach zu finden sein. Offenbarung Kapitel 22, Verse 18 und 19. Ich lese ab Vers 18, Kapitel 22. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand etwas von den Worten dieses Buches, dieser Weisung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus. So endet die Schrift. Und ich habe jetzt bewusst diese Verse genommen. Hier haben wir am Ende der Schrift genauso eine warnende Mahnung, wie man mit dem Willen Gottes, mit der Offenbarung Gottes, mit seinem Wort umgeht. Weh, man tut etwas hinzu, was Gott nicht gesagt hat. Und weh, man tut etwas weg, was Gott gesagt hat. Es hat Konsequenzen. Und Gott spricht eine Warnung. Also es ist sehr ernst, dass man das Wort Gottes verfälscht. Es ist sehr ernst, wenn man nicht den kostbaren Glauben lehrt und einen anderen Weg der Rettung lehrt. Es ist sehr, 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 sehr ernst. Im Wissen um den Zeitgeist, in dem wir gerade leben. Und ich vermute, ihr spürt es so, wie ich das spüre. Das ist schon fast klischeehaft, aber es ist kein Klischee. Die Welt verändert sich so rasant. Und der Zeitgeist ist extrem. Der Zeitgeist ist wie, ich versuche das so auszudrücken, wie ein Geschwür, das sich in die Gedanken der Menschen hineinfrisst und auf dem Hintergrund von Toleranz und Akzeptanz und Gleichheit jede göttliche Wahrheit vernichtet. Und im Hintergrund dieses Zeitgeistes, der sich so rasant ausbreitet, ist es schier unmöglich und es wird immer gefährlich, wird immer größere Konsequenzen geben, wenn man sich zu der Wahrheit sich positioniert und sie bekennt und den Willen Gottes ausspricht. Es ist nicht so, dass da viele wahre Prophetenlehrer sind und dann gibt es ein paar falsche, sondern es ist genau andersrum. Es sind viele falsche und es gibt ein paar, die noch das Evangelium verkündigen. Und es wird immer schwieriger. Es wird einfach immer schwieriger. Die Wahrheit über Gottes Schöpfung, die Wahrheit über, wie Gottes Plan ist, über Mann und Frau, über die Geschlechtlichkeit, die Wahrheit über die Sexualität, die Wahrheit über den Sündenfall und die Folgen, die Wahrheit über den Weg der Erlösung. Es ist erschreckend, es ist wirklich erschreckend, in welchem rasanten Tempo das voranschreitet. Und wenn man darüber spricht oder wenn man darüber in der Klarheit spricht, wie das Wort Gottes es sagt, wie Petrus darüber schreibt, dann ist man lieblos. Worauf ich hinaus möchte, ist, das Wort Gottes ist so klar in diesen Dingen. Und es warnt und es spricht so klar, so deutlich. Es verschönert nicht. Es verharmlost nicht. Es sagt nicht, komm, lasst uns nicht über diese Dinge reden. Es ist so klar. Und Petrus nimmt sogar viel mehr Zeit dafür, 2 Kapitel lang über die Missstände zu reden, als über den kostbaren Glauben. Und trotzdem ist man, ich sage, dass man von der Welt als intolerant dann, bezeichnet ist, wundert mich einfach nicht, das ist okay. Aber es ist so umso erschreckender und tut so umso mehr weh, wenn dann angeblich Kinder Gottes oder Christen von Intoleranz reden. Wenn man von sozusagen aus denen, die den Namen Jesu bekennen und sich als Christen nennen, sagt man, ist lieblos, intolerant, da ist wenig Brüderlichkeit, es ist harte Sprache. Man kann das doch nicht so sagen, man kann das doch nicht. Ich gucke mir das an und ich denke, wenn ich in gleicher Weise über diese Dinge in den Bibelstunden reden werde, wie es hier drin steht, ich rechne mit Angriffen, ich rechne damit. Ich könnte das Ganze jetzt umschreiben und das bisschen weniger hart und weniger klar sagen, aber dann geht nicht, es geht nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich will ehrlich sein, es gibt Zeiten, da werde ich müde. Es gibt Zeiten, dann denke ich, boah, lasst mich doch meinen Glauben alleine leben. Lasst mich doch in Ruhe. Glaubt, was ihr wollt, lasst mich glauben, was ich will, lebt, wie ihr wollt, lasst mich leben, wie ich will. Es gibt so Zeiten, dann denke ich, ja, das wird doch gut, einfach nur für mich zu leben und ich bin davon überzeugt, das ist die Wahrheit, aber da muss ich es niemandem sagen, ich muss nicht predigen, nicht verkündigen, ich würde nicht angegriffen werden, ich würde nicht verlästert werden und müsste mich nicht verteidigen ständig, so privat, den Glauben privat leben. Manchmal gibt es sogar Zeiten, wenn es mir noch schlechter geht, dann denke ich, wieso habe ich diese Wahrheiten überhaupt angesprochen? Hätte ich sie nicht angesprochen, hätte ich diese Themen nicht benannt, hätte ich über diese Themen nicht gelehrt, hätten sie mich in Ruhe gelassen? Ich kann euch, da habe ich mir gedacht, aus wie vielen Gemeinden wäre ich da nicht rausgeschmissen worden? Aus wie vielen Gemeinschaften würden mich dann immer noch zu Freizeiten dann einladen, wie sie jetzt nicht tun? Würden mich vielleicht noch als Bruder bezeichnen, keine Ahnung. Dachte ich, hätte ich bloß diese Dinge nie so benannt, wie sie ist und die Namen genannt, dachte ich, ich hätte mir das so viel ersparen können. Und dann denke ich, und ich weiß es, aber ich kann nicht anders. Und ich muss mit Paulus sagen, aber das Kreuz Christi treibt mich dazu. Und ich muss sagen, wehe mir, wenn ich es nicht sage. Ich muss Gott mehr gefallen als den Menschen. Ein weiser Mann hat mal gesagt, Die wichtigsten Themen unseres Glaubens sind nicht die Themen, über die alle einig sind, sondern über die alle streiten. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, genau das ist es. Die wichtigsten, die grundlegendsten, die Säulen der Wahrheit sind nicht die Themen, über die alle sagen, jawohl, passt. Da sind wir alle, da haben wir Konsens, wunderbar. Das sind nicht die wichtigsten Themen. Die wichtigsten Themen da sind die, bei der Uneinigkeit ist. Da, wo Streit ist. Und der Grund liegt darin, weil der Fürst dieser Welt, der Feind der Widersacher, weiß um die Wichtigkeit dieser Themen und gerade aus diesem Grund diese Säulen der Wahrheit angreift. Genau das ist der Grund, warum da so viel Spannung und so viel Streit und Uneinigkeit herrscht. Ich will aber an dieser Stelle wirklich ehrlich sagen, die Motivation darüber zu reden und es klar bei Namen zu nennen und so wie Petrus das auch sagt und das anzunehmen, sogar wirklich mit Namen zu nennen. Liebe Geschwister, die Schrift, es gibt Stellen, da nennt die Schrift solche mit Namen, also sie sagen, wie sie hießen. Das ist ja heute Tabu, ja. Da wird die Schwester der angesprochen, also mit Namen, nicht nur jetzt allgemein. Es ist die Motivation und der Antrieb ist nicht Streitsucht. Die Motivation ist nicht Selbstdarstellung oder Geltungsbedürftigkeit oder Freude an Konflikten. Nee, es ist wirklich die Liebe zu der Wahrheit und die Sorge, dass der falsche Glaube Menschen ins Gericht bringt und eben nicht ewiges Leben. Das ist die treibende Kraft. Die Liebe zu Jesus, die Liebe zu seinem Wort und die Angst, dass wenn ein falscher Glaube oder dass der falsche Glaube Menschen in die Hölle bringt. Und das ist auch die Antriebskraft von Petrus. Er schießt sich jetzt nicht auf ein paar ein, mit denen er nicht klarkommt, sondern darum geht es. Es gibt einen kostbaren Glauben, der uns zu retten vermag und Sicherheit geben kann. Und es gibt einen Glauben, und den folgen viele, der ins Verderben führt. Und es wäre absolut lieblos zu sagen, hey, glaub, was du willst, ich glaube, was ich... Das wäre doch lieblos. Und das verstehen viele nicht. Und viele sagen mir, ich wäre lieblos. Mein Ton, meine Art ist lieblos. Ich weiß um mein Fleisch und weiß, dass ich auch dazu mit beitrage. Aber ich möchte euch Folgendes sagen. Ihr glaubt nicht, dass es mich mehr verleugnen kostet, es zu sagen, als es nicht zu sagen. Es kostet mich wirklich Verleugnung. Ich muss mein Bedürfnis nach Harmonie, ich muss mein Bedürfnis nach Frieden, ich muss mein Bedürfnis nach Ruhe, in Ruhe gelassen werden. Das möchte ich. Ich bin ein sehr harmonischer und liebebedürftiger Mensch. Und ich würde gerne so dienen, dass niemand sich dran stößt. Alle immer kommen würden, oh, das war heute schön. Es ist so schön, so toll. Hey, optimal, egal wo ich hingehe, alle lieben es. Ich würde gerne so dienen. Aber ich muss mich verleugnen, das muss ich kreuzigen und bereit sein, eben wenn es notwendig ist, das andere auch, weil es um die Wahrheit geht. Es geht um die Säulen der Wahrheit. Und das Erschreckende ist, dass der Widersacher, der die Grundfesten der Wahrheit angreift, des kostbaren Glaubens an dieser Wahrheit rüttelt, es unter dem Denkmantel des Christentums tut. Und darum geht es ja. Er tut das unter dem Denkmantel des Christentums. Der Feind, der Widersacher, der Teufel hat im Wesentlichen zwei Strategien, um die Gemeinde zu zerstören und den Glauben zu zerstören. Erste Strategie ist durch Verfolgung. Das haben wir uns im ersten Petrusbrief angeschaut. Das war das Thema des ersten Petrusbriefs. Wie gehen wir mit Leiden, mit Verfolgung um? Wie bekennen wir unseren Glauben? Wie leben unseren Glauben im Angesicht unter Verfolgung, unter Leid? Das ist das Erste. Und das Zweite ist, die zweite Strategie ist Verführung. Diese beiden, im Wesentlichen, das die beiden Dinge, die Gemeinde permanent, mit denen sie sich auseinandersetzt, oder was der Feind permanent tut. Und darum hat sich Petrus Zeit genommen, im ersten Brief über diese Verfolgung zu sprechen, über das Leiden zu sprechen, und im zweiten Petrusbrief redet er über die Verführung. Das ist der zweite Petrusbrief. Wie lautet die Forderung heute? Wir sollen all die doch annehmen, mit denen wir uns zumindest auf den kleinsten gemeinsamen Nenner treffen können. Und was ist dieser kleinste gemeinsame Nenner? Sie, die den Namen Christus auch führen. die den Namen Jesus auch nennen, die den Namen Jesus auch gebrauchen. Solange sie den Namen Jesus gebrauchen, auf ihre Fahne schreiben, auf ihr Bekenntnis, dann ist doch alles gut. Klar gibt es da Unterschiede und Meinungsverschiedenheiten, darüber sollen wir nicht reden. Keine Pflöcke einschlagen, keine Positionierungen, weil das spaltet alles. Nicht richten vor allem. So, sie glauben doch auch an Jesus, die reden doch auch von einem Jesus. Sie haben doch auch ein Kreuz und sie sprechen auch davon. So, wir haben doch alle den gemeinsamen Glauben. Wir haben doch den gleichen Gott. Das ist die Forderung, die wir immer und immer wieder haben. Reicht das? Und Petrus wird uns zeigen, die Schrift wird uns zeigen, das reicht eben nicht. Es reicht nicht, den Namen Jesu einfach zu bekennen. Es reicht nicht, Herr, Herr zu sagen. Das reicht nicht. Das hat noch nichts mit dem rettenden Glauben zu tun. Das hat noch nichts mit dem kostbaren Glauben zu tun. Im Gegenteil, es hat was mit dem falschen Glauben zu tun. Nur den Namen Herr zu nennen und sich unter diesen Namen zu verstecken, bringt noch keine Rettung. Das Schlimmste daran ist, dass die größten und die gefährlichsten Betrüger im Namen Jesu kommen, unter seinem Namen kommen. Geht mal mit mir nochmal ins Markus-Evangelium Kapitel 13. Wir haben die Endzeitlehre im Markus-Evangelium uns angeschaut. Ich erinnere euch noch kurz an diese Aussage. Markus Kapitel 13, Vers 6. Jesus beginnt die Endzeitlehre damit, dass er sagt, viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin's, und sie werden viele verführen. Worauf ich jetzt hinaus möchte, ist, viele werden unter meinem Namen kommen. Was meint er unter meinem Namen? Unter diesem Namen, das heißt unter dem Namen Jesu Christi, das heißt unter dem Namen des Christentums. Viele werden kommen und verführen, aber sich hinter diesem Namen verstecken, sich als Christen ausgeben. Als solche, die Christus gehören, als solche, die sogar an Christi Stelle sind. Ich bin's. Also Jesus ist ihn und durch sie. Jesus hat sie berufen. Sie sind Stellvertreter Christi auf dieser Erde. Viele werden kommen unter meinem Namen und werden viele verführen. Jesus beginnt diese gewaltige Endzeitlehre, beginnt mit dieser Warnung und er sagt, unter seinem Namen. Das heißt, das sind betrügerische Arbeiter. Sie geben sich so aus, als ob sie im Namen und im Namen Christi kommen. Geht mal mit mir wieder zurück zu 2. Petrusbrief. Petrus beginnt, und das ist Punkt 1, er spricht und sagt, die Quelle der falschen Lehre, die Quelle der Lehre, die keine Sicherheit und keine Rettung, sondern ein Gericht bringt, ist, die Quelle ist eben nicht Gott, es ist nicht die Quelle, es ist nicht die Offenbarung durch den Heiligen Geist, sondern die Quelle ist falsche Propheten, die Quelle ist falsche Lehre. Davon spricht er hier. Also das ist die Quelle. Es waren auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. Das ist die Quelle dieses falschen Glaubens. Das heißt, sie erfinden ihre eigene Religion, sie erfinden ihre eigene Theologie, sie lehren ihren eigenen Weg der Erlösung, ihren eigenen Weg der Rettung. Sie lehren ein Christentum, sie lehren einen Glauben, der letztendlich aber nicht aus Gott und von Gott herkommt, sondern von sich selbst. Mir träumte, ich habe eine Idee, ich würde gerne, was auch immer. So, das, die Quelle sind falsche Propheten, die Quellen sind falsche Lehrer. Was ist ihr Wirkungsbereich? Also erstens falsche Propheten als die Quelle, zweitens, was ist ihr Wirkungsbereich? Und nochmal, das ist sehr erschreckend. Da heißt es, nochmal, es waren auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. Diese falschen Propheten, falschen Lehrer sind unter euch, sagt Petrus. So wie sie unter dem Volk Israel waren, so werden sie auch unter euch sein. Sie sind unter euch, sie sind welche von euch. Und das ist das Betrügerische, das ist die große List, die Angriffe, die der Satan fährt, die Angriffe, die sind sehr listig. Es ist nicht offensichtlich. Und darum, der Wirkungsbereich, in dem sie wirken, wir reden hier nochmal nicht von anderen Religionen. Wir reden nicht von Buddhisten und Islam und was auch immer, von den großen Weltreligionen. Darüber hat die Schrift auch was zu sagen. Wir reden jetzt von denen, von falschen Lehren, falschen Propheten, die unter dem Namen Christi kommen, die in meinem Namen kommen, die in meinem Namen lehren, die in meinem Namen weissagen, die in meinem Namen handeln. Das ist unser Kontext hier, diesen unter ihnen. Darum schreibt auch Petrus, es ist so wichtig, dass die Festigkeit des Glaubens da ist, dass wenn eben solche unter uns sind und aufstehen und solche Dinge lehren, dass wir sofort prüfen können. Nur weil sie Dinge versprechen, vielleicht sogar auch Dinge geschehen, heißt noch lange nicht, dass es die Wahrheit ist. So, wenn Gott sagt, wenn sie euch von mir wegbringen, auf einen anderen Weg bringen, andere Götter anfangen anzubeten, dann müssen wir die Wahrheit kennen. Wir müssen wissen, wo weicht es ab. Geht mal mit dem Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 14. Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 14. Paulus schreibt über das gleiche Anliegen, wie Petrus es auch hat. Nachdem er geschrieben hat, welche Gnadengaben Gott der Gemeinde gegeben hat, sagt er in Vers 14, denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenen Irrtum. Das Anliegen ist Mündigkeit. So, Gott hat der Gemeinde Gnadengaben gegeben, Apostel, Propheten, Hirten und Lehrer. So, warum? Damit sie mündig werden, damit sie die Wahrheit kennen, damit sie das Evangelium kennen, damit sie den kostbaren, rettenden Glauben kennen. Warum? Damit sie nicht jedes Mal, wenn sie irgendeinen Hauch und Wind der Lehre hören, hin und her und oh, und was ist jetzt richtig? Und das ist, oh, das klingt ja aber auch gut. Und nicht jedes Mal hin und her getrieben, sondern mündig werden. Warum? Und durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenen Irrtum. Das heißt, diese Lehren, die dann kommen und die Christen durcheinander bringen, sie kommen in List, in Verschlagenheit, in einer Art und Weise, die kann man nicht sofort unterscheiden. Wie gesagt, da taucht der Name Jesu genauso auf, das Erlösungswerk, auch nur predigen sie einen anderen Christus, ein anderes Evangelium, einen anderen Geist. Und das muss man unterscheiden können. Man muss es prüfen können. Man muss verstehen können. Und um das zu verstehen zu können, was muss man kennen? Den kostbaren Glauben. Man muss ihn kennen. Man muss da mündig sein, erwachsen sein, und das unterscheiden zu können. Darum nehmen wir uns auch die Zeit und gucken uns ganz, und da haben wir uns auch genau nochmal den kostbaren Glauben genau angeschaut. Was ist er? Jesus lehrte selbst das, dass diese falschen Propheten, er lehrt, dass der Ort, an dem sie aktiv sind und an dem sie wirken, dass sie unter den Schafen sein werden. Nochmal, die Angriffe des Widersachers, meist, wenn es um Gewalt geht, wenn es um Verfolgung, Leiden geht, dann kommen sie von außen. Und das ist, was die Gemeinde sehr oft von der Welt eben erfährt. Durch Machthaber und Politiker, durch Heere und was auch immer. Die Verfolgung von außen. Aber die Angriffe der Verführung, die kommen nicht von außen, die kommen von innen, unter uns. Geht mal mit ins Matthäus-Evangelium. Ich möchte mit euch heute ein paar Bibelstellen anschauen, die einfach über diese Tatsache klar reden und klar lehren. Matthäus Kapitel 7, alle Stellen, die wir ziemlich gut kennen. Matthäus Kapitel 7, ab Vers 15. Hütet euch vor falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reisende Wölfe. Kennt ihr, gell? So, er warnt und sagt, hütet euch vor falschen Propheten. Er benennt, Jesus würde uns nicht warnen, wenn sie nicht kommen würden. Er warnt sie, weil sie kommen werden. Und dann aber sagt er, sie in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig sind sie aber reisende Wölfe. Warum in Schafskleidern? Weil sie so warm sind. Halt Winter. Das ist nicht der Grund. Sie verkleiden sich. Der Hintergrund ist, dass Schafe, wir die Gemeinde als die Schafe bezeichnen will. Jesus ist der Hirte. Sie werden sich als Schafe verkleiden. Sie werden sich solche verkleiden, als ob sie welche von ihnen sind. Aber inwendig sind es keine Schafe. Das heißt nicht, es waren Schafe und dann sind sie zu Wölfen geworden, transformiert. Sie haben sich entschieden, ich bin zwar als Schaf geschaffen worden, will aber ein Wolf sein. Ich entscheide mich für einen Wolf. Das ist nicht. Sie waren schon immer Wölfe. Sie haben nur getan, als ob sie Schafe sind. Lest mir Vers 16. An ihren Früchten werdet sie erkennen. Liest man etwa von den Dornen und Trauben oder von den Disteln Feigen, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, auch kann ein fauler Baum keine gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen werden. Deshalb, an ihren Früchten werdet sie erkennen. Also, Jesus macht deutlich, sie sehen zwar aus, als ob sie meine Schafe sind, sind es aber nicht, sind Wölfe. Und woran kann man sie erkennen? Nicht an dem Fell. Die haben wie Schafe, aber an den Früchten. Versteht ihr, warum Petrus sich so viel Zeit nimmt und so klar über die Dinge redet, was diese Irrlehrer ausmacht, was diese falschen Propheten ausmacht? Er zeigt dir ihre Früchte. Weil die Logik ist dahinter und die geistliche Wahrheit. Einer, der ein Wolf ist, kann nicht die Dinge tun, die ein Schaf tut, die Frucht hervorbringen, auch wenn das beim Schaf nicht viel. Ja, wir lassen es dabei. Wir wollen das Bild nicht überstrapazieren. Der Punkt ist, einer, der geistlich tot ist, einer, der nicht teilhaft der göttlichen Natur geworden ist, einer, der keinen Zugang zu der Quelle der Kraft hat, und diesen Begierden der Welt nicht entflohen ist durch die Wiedergeburt, kann keine geistliche Frucht hervorbringen, sondern das, was er hervorbringen wird, wird Dornen und Disteln sein. Faule Früchte. So, man kann reden, man kann sagen, man kann so tun, als ob, aber an den Früchten erkennt man, ob es echt ist oder nicht. Das ist, was Jesus hier lehrt. Und er sagt, es spielt keine Rolle, was man sagt. Schaut mal auf Vers 21, gut bekannte Verse, aber in diesem Fall möchte ich auf etwas nochmal hinweisen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. So reden können viele und sagen Christus, Jesus, aber keine Frucht in ihrem Leben. Wir haben doch uns genau angeschaut, was ist die Frucht im Petrusbrief gewesen? Es ist die Folge, die Frucht, die da entsteht, es ist die Folge der Teilhabenschaft an der göttlichen Natur. Es ist die Folge, die Konsequenz des Teilhaftig an der Kraft Gottes. Nicht der sagt Herr, sondern bei dem das göttliche Leben sichtbar wird. Jetzt schaut mal, was er weiter sagt, Vers 22. Viele werden in jedem Tag zu mir sagen, ich mache aufmerksam auf viele, nicht ein paar, viele, es sind nicht wenige. Viele werden in jenen Tagen zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? So, wer sind die? Sie haben es getan, wie? Durch deinen Namen, durch deinen Namen, durch deinen Namen. Jesus sagt, sie werden kommen unter meinem Namen. Genau das sind die, von denen er sprach. Haben wir nicht unter deinem Namen Zeichen, Wunder getan? Haben wir nicht unter deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Und nicht unter dem Namen Wunderwerke? Haben wir das nicht alles getan unter deinem Namen? Das ist kein Kennzeichen. Das ist kein Kennzeichen für die Echtheit. Vers 23, und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir Übeltäter. Das ist sehr, sehr entscheidend, auch für das Verständnis von unserem Abschnitt. Da ist die Rede ebenfalls von falschen Propheten, die zwar auch den Herrn, den Erlöser, der für sie gestorben ist, sozusagen bekennen, aber ihn verleugnen. Durch was? Durch ihre Taten, durch ihre Früchte. Aber es ist nicht so, dass sie Kinder Gottes waren und dann abgefallen sind, sondern ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Das heißt, es sind nicht Schafe, dann sind sie zu Wölfen geworden. Nein, es waren immer Wölfe. Sie waren nie seine. Egal, ob sie diesen Namen bekannt haben oder nicht. Egal, was sie unter diesem Namen alles getan haben, wie viele Hilfswerke sie gegründet haben, wie viele soziale Projekte sie durchgeführt haben, was auch immer sie getan haben, spielt keine Rolle. Sie können das alles unter dem Namen des Christentums getan haben. Soziale Reformen, was auch immer. Heute habe ich in den Nachrichten geschaut, die evangelische Landeskirche hat einen neue Vorsitzende der EKD gewählt und die Stellvertretende und einen 25-Jährigen, der dann irgendein anderes Amt ist. Und der Alte, der das kommentiert hat, also der Alte, der Vorsitzende, der hat gesagt, ganz stolz, das sollte uns jemand mal nachmachen. So stolz, wir sind die Reformer. Wir gehen voran, das soll mal jemand uns mal nachmachen. Alles unter dem Namen des Christentums, der Toleranz, der Gleichheit, der Akzeptanz, des Zeitgeistes. Und das aber im Namen Jesu, richtig? Nur wenn man den Namen Jesu bekennt. Und das, dann wurde die Vorsitzende gefragt, was ist ihre Agenda? Und der erste Punkt, mein erster und wichtigster Punkt, ist auf meiner Agenda der Einsatz zu Erhalt dieser Schöpfung. Also Klimawandel. Okay, danke dich. Darum geht's. Das ist der Weg, gell? Im Namen Jesu. Unter meinem Namen. Vers 24. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baut und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und die Stürme gegen jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann verglichen sein, der sein Haus auf Sand baute und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und sie fielen. Und es fiel und sein Fall war groß. So, Jesus sagt, jeder, der diese meine Worte hört und tut, merkt euch, das ist wichtig, nicht nur hören und dann umdrehen und trotzdem so leben. Für die wäre es besser, es nie gehört zu haben, nie die Worte gehört zu haben, des Evangeliums, des Ratschlusses, des Willen Gottes. Aber wenn man es hört, sich umdreht und sein eigenes Ding dreht, für den wäre es schlimmer, ist schlimmer als vorher. Denn besser wäre es, nie gehört zu haben. Wer es hört und danach lebt, wer es tut, der baut ein richtiges Haus, oder? Ich finde das Bild gut, denn das Haus sind wir, ist die Gemeinde. So, auf was für einem Grund wird gebaut? Hier auf der einen Seite der kostbare Glaube. Petrus baut auf die Grundlage, auf den Eckstein, der nur gebaut werden kann. Und was stehen bleibt, der kostbare Glaube, die Erlösung in Jesus Christus, nur ihn allein, die Sicherheit und die Gewissheit unseres Heils. Und auf der anderen Seite falsche Propheten, die auf ihrem Grund bauen. Und dieses Haus wird nicht bestehen. Da wird auch ein Haus gebaut. Und diese Häuser, die ragen bis in die Wolken, diese Häuser bleiben nicht bestehen. Dieses Haus bleibt nicht bestehen. Geht mit mir Apostelgeschichte. Liebe Geschwister, ich weiß, dass ihr all diese Stellen kennt. Ich will sie aber in diesem Zusammenhang stellen und mit euch sie in diesem Zusammenhang lesen, damit wir unsere Verantwortung darin auch kennen. Apostelgeschichte 20, Vers 29, Paulus, die letzte Rede an die Ältesten in Ephesus, und dann sagt er: Ich weiß, dass nach meinem Abscheiden grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die Herde nicht verschonen. Also er sagt, ich weiß, Ich werde gehen und dann werden welche hineinkommen. Und er redet ebenfalls von grausamen Wölfen, Wölfen Schafspelzen. Das ist das gleiche Bild. Und dann sagt er, die Herde nicht verschonen werden. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich. So, Menschen werden in die Gemeinde hineinkommen, sind Wölfe, die werden sich als Schafe verkleiden. Und dann werden aber aus eigenen Reihen welche aufstehen, von denen man dachte, das sind Schafe, sind aber keine, sind Wölfe. Und sie werden verkehrte Dinge reden, falsche Lehre werden sie bringen, werden von dem Evangelium wegbringen. Paulus sagt, ich weiß, dass das passieren wird. Jesus hat es verheißen, Paulus prophezeit hier. Geht mit mir in Judasbrief. In dem Fall ist der Judasbrief wie ein Parallelbrief zu Petrus, dass manche da sogar komische Theorien entwickelt haben, wie das dazu gekommen ist, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Judasbrief ist ja, gibt es ja keine Kapitel, ein für mich verwirrender Brief, wenn es keine Kapitel gibt. Nicht inhaltlich, nur wegen keine Kapitelangabe. Schaut mal, was ist sein Anlass, warum schreibt Judas diesen Brief ab Vers 3? Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Also Judas hat eigentlich vor, er will über den kostbaren Glauben, über diesen Glauben schreiben. Aber er weiß, dieser Glaube wird angefochten, er wird angegriffen und er will die Gemeinde ermahnen und sagen, kämpft dafür. Warum? Vers 4 sagt uns, warum wir kämpfen sollen. Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind. Gottlose, welche die Gnade unseren Gottes in Ausschweifung verkehren. Menschen haben sich eingeschlichen, sagt er. Heimlich haben sie es getan. Heimlich eingeschlichen. Wer sind sie, die längst zum Gericht vorherbestimmt sind? Das sind keine Kinder Gottes. Und was tun sie? Sie verdrehen die Gnade. Falsche Lehre der Gnade. Das ist der gute Kampf. Es geht um Kampf um das Evangelium. Wie kann das sein? Wie kann es passieren? Ich möchte euch, bevor ich, doch das machen wir so, mache ich so oder nicht? Nachher bereue ich es, weil ich so viel dazwischen weggetan habe. Aber ich schließe heute die Bibelstunde so ab und nächstes Mal nehme ich noch ein bisschen da hinein. Habe noch ein, zwei, drei Stellen, die ich euch gerne zeigen möchte. Ich habe mich gefragt, wie kommt es dazu, dass solche Menschen sich einschleichen können? Wie kommt es dazu, dass falsche Lehre so eine Bühne bekommen? Wie kommt es dazu, dass Menschen lieber ihren falschen Lehren hören als das Evangelium? Wie kommt das dazu? Ich möchte euch eine Stelle zeigen, von der ich denke, dass es uns die Antwort dazu gibt. 2. Timotheus Kapitel 3, das mache ich noch und dann schließe ich für heute. Dann nehme ich euch in der nächsten Bibelstunde noch einmal da hinein. 2. Timotheus Kapitel 3. Paulus beschreibt in Versen 1 bis 9 den Zeitgeist, der eben in der letzten Zeit kommt und beschreibt letztendlich unsere Zeit, so in der wir auch leben. Ich lese es euch nur ein bisschen an. Er schreibt, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht lieben, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen lieben als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Das heißt, Menschen werden nach diesen Prinzipien leben. Das ist, was ihr Herz ausmacht. Das ist, was ihr Leben ausmacht. Danach streben sie. Das sind ihre Ethik und das ist ihre Moral, das sind ihre Tugenden. Das sind sie, so sind sie. Aber das Entscheidende, oder was er sagt, aber sie werden eine Gottesform haben, also sie werden so tun, als ob sie Christen sind. Aber die Kraft verleugnen, das heißt in ihrem Leben, obwohl sie unter dem Namen des Christentums leben, obwohl sie als Christen leben, es gibt keine Kraft in ihrem Leben. Keine Heiligung, keine Heiligkeit. Stattdessen all diese Dinge, Geld lieben, prahlerisch, mehr das Fall genügen, lieben als Gott. Nach außen werden sie zwar aussehen wie Christen, aber sie werden es nicht sein. Denn ihr Motiv und das, was sie leben, wird etwas anderes sein. Vers 6 sagt er, denn von denen sind die, die sich in Häusern schleichen und lose Frauen verführen, die mit Sünden beladen sind, von mancherlei Begierden getrieben werden, immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Also da gehst du Meilen, Meilen, machst Schulungen und Schulungen, Jüngerschaft, Jüngerschaft, es tut sich nichts, es verändert sich nicht. Ihr Herz bleibt kalt, für Sünde offen, für die Wahrheit verschlossen. Warum das so ist? Der Hintergrund ist jetzt für uns wichtig. Das ist das Kennzeichen ein Zeitgeist, das Kennzeichen Menschen, die zwar so tun, als ob sie Christen sind, aber ihr Motive sind etwas anderes. In Vers 12, schaut mal, was da steht. Alle aber, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus werden verfolgt werden. Böse Menschen und Betrüger aber werden zu schlimmeren fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. So, das wird zunehmen. Böse Menschen werden kommen, sie werden nicht nur verführen, sondern auch selbst verführt werden. Und die verführt werden, werden die andere verführen. Paulus malt unsere Zeit vor Augen. Dann erinnert er, und das erspare ich euch an dieser Stelle, erinnert Timotheus an das, was er aber gelernt hat. Von klein auf die Schriften, die uns im Glauben an Jesus Christus unterwiesen, dass die Schriften von Gott inspiriert sind. Er erinnert daran an den kostbaren Glauben. Und jetzt schaut mal, was er in Kapitel 4, Vers 1 sagt. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort, stehe bereit zur Gelegenheit und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Was ist dein Job, Timotheus? In Anbetracht dieser Situation, in Anbetracht dieser gesellschaftlichen Wandel des Zeitgeistes und dieser Verführung und verführt werden und den falschen Lehren, falschen Propheten, was ist dein Job? Du weißt doch, was du hast, Timotheus. Lehre, ermahne, zu gelegener und ungelegener Zeit. Das heißt, wenn sie hören wollen und auch wenn sie nicht hören wollen. Du, bitte mach das. Das ist, was Paulus dem Timotheus ans Herz legt. Bitte. Das ist nicht sehr attraktiv, gell? Predige das Wort. Ermahne mit aller Langmut und Lehre. Versteht ihr, warum? Mit aller Langmut und Lehre. Bleib dran. Hör nicht auf. Die Puste soll dir nicht ausgehen, wenn du lehrst. Aber ermahne wie? Mit aller Lehre. Mit welcher Lehre? Ja, die du gelernt hast. Bitte lehre das Wort. Die Lehre ist so entscheidend um die gesunde Lehre. Und darum schreibt der Vers 3. Denn es wird eine Zeit sein, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Sie werden es nicht hören wollen, die gesunde Lehre. Wie kommt es? Wie wird das kommen, dass falsche Lehre und falsche Propheten in die Gemeinde eindringen oder Brüder oder Männer aus den eigenen Reihen aufstehen und so viele verführen werden können? Wie kommt es dazu, dass sie so offenes Gehör bekommen? Und ich sage euch, die Schrift sagt uns warum. Weil Menschen das hören wollen, was sie sagen. Denn ihr Herz ist was? Selbstsüchtig, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos. Das heißt, wenn Prediger kommen und sagen, gar kein Problem, tolerant sein, man ist halt so, dann hört man sie gerne. Wenn die sagen, das ist nicht so schlimm, nein, das hat Gott nicht so gesagt. Sie werden das hören, was ihnen erlaubt, ihr Leben genauso fortzuführen wie vorher. Natürlich werden sie das gerne hören. Aber wenn jemand ihnen sagt, so nicht, die Dinge bei Namen nennt, es offen anspricht, dann war es das. Die hört man nicht gerne. Die lädt man auch da nicht mehr ein. Natürlich nicht. Man will ja nur das hören, was einem gefällt. Was einem bestätigt und ein gutes Gewissen suggeriert. Ist nicht so schlimm. Hey, kein Problem. Schaut mal, ich lese noch mal. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Das, was die Wahrheit ist, das, was gesund macht, das heißt, was rettet. Was, guck mal, wir leben doch in einer Zeit, alles gesund, Bio, Bio, und man muss überall darauf achten, ist es gesund, nicht gesund, weil sonst schadet man den Körper, oder? Überall achtet man auf alles regional und was weiß ich nicht alles. Aber bei der geistlichen Wahrheit? Nee, bloß keine gesunde Lehre. Denn gesund in dem Sinne, das tut mir gut. Entschlankt, nee, wie heißt das nicht entschlankt, sondern entschlackt, entgiften. Sondern nach ihren eigenen Begierden, jetzt kommt's, sich selbst Lehrer aufhäufen werden. Es ist aufhäufen. Es wird nicht nur eine reichen. Sie werden permanent solche suchen. Klick, nee, da sagt die Wahrheit weg. Klick, oh, merken, abonnieren. Einer, der mir das sagt, was ich hören will. Einer, der mir meine Meinung bestätigt, meinen Lebenswandel bejubelt, der mir sogar ein Vorbild in diesen Dingen. Ja, das ist gut. Sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen werden, weil es in ihren Ohren kitzelt. Und das ist etwas, was ihr mit Sicherheit schon kennt. Das hört sich gut an. Das gefällt mir. Ich bin echt immer wieder erschrocken. Auch ich im Gespräch, und das ist, ich will jetzt, von denen ich dachte, die sind fest in der Wahrheit. Von denen ich dachte, sie kennen das Evangelium. Und dann kommen sie mit hast du den und den gehört? Nein. Ja, weißt du was, das ist so gut, das muss ich auch unbedingt hören. Und dann erzählen sie mir, was sie da hören. Und ich denke, das darf doch nicht wahr sein. Wie kannst du sagen? Und dann muss ich aufzeigen, dass es so gegen die gesunde Lehre ist. Es ist so gegen das Wort, gegen das Evangelium, gegen die Gnade, dass ich mich wundere. Ja, Gott, neulich, ja, nein, Gott, ich habe da jemand gehört, voll, das musst du hören, auch die Offenbarung ausgelegt, voll gut. Ja, weißt du, er sagt, dass Gott die Menschen, die dann richtet, dass sie nicht ewig in der Verdammnis sein werden. Weil das ist doch nicht gerecht. Ja, Gott wird doch nicht einen Hitler in gleichem Maße bestrafen wie einer, der ein bisschen gelogen hat. Dann denke ich, wie lang bist du Christ? Was hast du über die Gnade und Gerechtigkeit verstanden, über das Gericht und die Sünde, und was ist dann noch hängen geblieben? Ich wundere mich. Warum? Ja, stimmt, Gott wird am Ende alle retten. Das gefällt mir. Abonniert. Weil es ihnen die Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Versteht ihr das? Jetzt, sie werden sich die Quelle des Glaubens holen. Nicht die Quelle des Glaubens, Gott, der Vater, das Zeugnis abgelegt hat, sondern die Quelle des Glaubens, Fabeln, Mythen und Geschichten. Petrus sagt, wir sind nicht Fabeln und Mythen gefolgt, sondern der gesunden Lehre, der Offenbarung Gottes. Und die Menschen werden diese Offenbarung preisgeben. Die werden diese Offenbarung nicht mehr hören wollen. Sie werden sich den Fabeln zuwenden. Das wird ihnen gefallen. Einem Christentum, das auf Fabeln, Mythen und Geschichten aufgebaut ist. Von denen falschen Lehren, Propheten, die sich das ausgedacht haben, die zwar nach vorne hin den Namen Jesu bekennen und von einer Erlösung sprechen, aber es nichts mit der Wahrheit zu tun hat. Einem Christentum, das man an den Früchten erkennen kann, dass es nichts mit dem kostbaren Glauben zu tun hat. Früchte, von denen man sich eigentlich schämen muss, sie zu nennen. Damit ihr das Gespür habt, und an einem Beispiel. Was geht gerade durch die Nachrichten, ob katholische Kirche, evangelische Kirche, Missbrauch, Kindesmissbrauch, permanent, oder? Muss man da noch viel sagen? Aber Welt retten und Christus. Wie kommt es dazu? Wie kommt es dazu, dass falsche Prophetenlehre in die Gemeinde hineinkommen konnten und das getan haben? Wir werden uns schauen, was die Auswirkung war, was die Folgen. Die Verse 2 und 3, die werden uns das deutlich vor Augen malen. Wie kommt es dazu? Weil die Kinder Gottes irgendwann mal mehr das Vergnügen lieben wie Gott, in ihren eigenen Begierden sich solche ausgesucht haben und solche Aussuchen sie aufhäufen, die das sagen, was sie hören wollen. Und die, die das sagen, was Gott sagen will, nicht mehr hören wollen. Petrus schließt damit. Petrus hat gesagt, so wie falsche Propheten unter dem Volk waren, so werden auch unter euch sein. Nächstes Mal nehme ich euch in ein Beispiel, in das Buch Könige. Und ich zeige euch mal, wie war das eigentlich damals bei den Propheten? Und wie wird das und wie ist es unter uns? Und die Parallelen sind erschreckend. Genauso wie heute, so damals hat man sich die Propheten ausgesucht, die einem das gesagt haben, was man hören wollte. Ja, und ich zeige euch ein Beispiel davon. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich bitte dich, bitte schicke uns Prediger des Evangeliums, die dir gehorsam sind, die Gott mehr gefallen wollen als den Menschen, die nicht nach ihren Begierden sich die aufladen, die nicht die suchen, die sie in ihrem Lebensstil bestätigen, in dem Zeitgeist bestätigen, in ihrer Selbstsucht bestätigen, in ihrer Rebellion und Sünde bestätigen, sondern schicke solche, die die Wahrheit predigen, die gesunde Lehre predigen, die den kostbaren Glauben verkündigen. Ich bitte dich, Herr, nicht nur für unseren Ort, ich bitte dich nicht nur für Deutschland, ich bitte dich für weltweit deine Gemeinde, Herr, berufe. Schenke der Gemeinde diese Gnadengaben, damit deine Kinder zugerüstet werden und mündig sind und nicht hin und her geworfen werden von jedem Wind der Lehre durch diese Betrügerei und den listigen, sondern Irrtum. Mach mündig, Herr. Du vermagst es zu tun. Du hast es getan, selbst durch dunkelste Zeiten hindurch, der Verwirrnis und der Irrlehre hindurch, hast du immer Männer und Prediger erweckt, die dir treu gewesen sind und an der gesunden Lehre. Und ich danke dir dafür. Danke, dass wir es haben dürfen, dass wir es lesen dürfen, Herr. Und prüfe unser Herz, warum wir die Dinge hören wollen und warum wir bestimmte Dinge nicht hören wollen. Warum wir bestimmte Dinge nicht laut aussprechen wollen. Herr, lass uns dich mehr fürchten als die Menschen. In deinem Namen will ich es bitten. Amen. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Auch wenn es schwere Kost ist, kommt gut nach Hause. Bis zum nächsten Mittwoch dann.